Radio B. Lobpreisung und Verriss, Magazin für Geschriebenes.
Weihnachtszeit, die Zeit des Lesens ist vorbei. Der Sommer wird bereits schmerzlich vermisst, aber spätestens, wenn die ersten Nachfragen nach den Plänen für die Silvesterparty schamhaft vorgetragen werden, weiß man, die Zeit des Faulenzens in der Sonne und der spontanen Treffen im Biergarten, als selbst durch den östlichen Teil Deutschlands ein Hauch von karibischer Spontanität wehte, nur unterbrochen von vielen Siestas mit dicken Schmökern, sei es am Strand oder auf dem heimischen Sofa, ja, diese Zeit ist nun vorbei. Denn ab sofort heißt es, Planung ist alles, wenn man nicht, egal ob Weihnachtshasse oder nicht, die letzten Wochen des Jahres im Dauerstress verbringen möchte und sei er nur durch die Vermeidung desselbigen doch latent vorhanden. Genug der Betätigungen, die den sinnlichen Genuss des Buchlesens verhindern. Plätzchen backen, Stollen in Kinderbadewannen kneten, die nabelnden Räuchermännel und die Schwibbögen und die Pyramiden aufstellen, den Weihnachtsschmuck sortieren und das Silberbesteck putzen, Geschenke einpacken und Anhänger beschriften. Bei all diesen Vorbereitungen handelt es sich um Tätigkeiten, die, ob man sie mag oder nicht und dann trotzdem tut, um Verrichtungen, die durch Hörbücher entscheidend verbessert werden können. In der folgenden Stunde stellen wir Hörbücher vor, damit die Beschäftigung mit Literatur für die letzten Wochen des Jahres nicht vollständig aufgegeben werden muss.
That you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I?
Alexander Volkov, Der Zauberer der Smaragdenstadt. The Wizard of Oz aus der Sowjetunion. Beim Schmücken des Baumes, das in den häufig mit Kindern geschlagenen Familien des Heimatbezirks von Colorado wahrscheinlich mit eben diesen stattfindet, empfehlen wir die Zauberlandreihe von Alexander Melentjewitsch Volkov, der auch Professor für höhere Mathematik war. Mit der Zauberlandreihe schuf er eine Art Harry Potter des Ostens, basierend auf der Geschichte vom Zauberer von Oz. Im ersten Band von insgesamt 6, Der Zauberer der Smaragdenstadt, fliegt auch ein kleines Mädchen namens Ellie, begleitet von ihrem Hund Totoschka in ein Märchenland, in dem böse Hexen herrschen, trifft Scheuch, eine Vogelscheuche, die gern Verstand hätte, den eisernen Holzfäller, dem das Herz fehlt, und den feigen Löwen. Besonders die Vermittlung von egalitär-humanistischen Moralvorstellungen scheint der Redaktion von Studio B ihre Empfehlung wert.
Weit fort von hier, in Kansas, in Amerika, lebte einmal ein kleines Mädchen namens Ellie. Ellie wohnte mit ihren Eltern in einem umgebauten Packwagen mitten in der Prärie. Gleich daneben hatte ihr Vater eine geräumige Erdhöhle ausgegraben. Dorthin flüchteten Farmer John, seine Frau Anna, Ellie und ihr einziger Freund und Spielgefährte Toto, wenn einer der furchtbaren Präriestürme über das Land tobte. Mit Blitz und Donner und solcher Wucht, dass der ärmliche Wohnwagen schon mehrfach umgeworfen worden war. War der Sturm dann vorbei, richtete Farmer John den Wagen wieder auf. Mutter Anna stellte den Ofen an seinen Platz zurück und jeder ging wieder seiner gewohnten Tätigkeit nach. Das heißt, Farmer John arbeitete von früh bis spät auf den Feldern, während Mutter Anna den Haushalt besorgte und Ellie im Schreiben und Lesen unterrichtete.
Und da sah der mächtige Riese Arnolf, den Zauberer, der so hoch war wie ein Turm. Und da sah der mächtige Riese Arnolf, den Zauberer, der so hoch war wie ein Turm. Mutti?
Was denn?
Gibt es wirklich richtige Zauberer?
Nein, mein Kind. Zauberer gibt es nicht. Früher, da gab es vielleicht mal welche. Aber die sind eines Tages alle verschwunden.
Warum?
Ja, weil niemand mehr sie haben wollte. Es gibt schon so genug Sorgen und Unglück auf der Welt.
Schade. Wenn ich Königin wäre, würde ich befehlen, dass in jedem Dorf und in jeder Stadt ein Zauberer wohnt.
Wozu sollte das gut sein? Was sollen die tun?
Zauber natürlich. Zum Beispiel, dass jedes Kind morgens was Süßes in einem Kopfkissen findet. Oder neue Schuhe. Oder...
Schuhe bekommst du auch so. Vater fährt morgen mit dir zum Markt und kauft dir welche.
Denn da und schwatzt? Merkt ihr nicht, dass sich ein furchtbarer Sturm zusammenbraut? In den Keller, schnell!
Elli, komm, nimm dein Buch mit.
Ich treib doch schnell das Vieh zusammen. Beeilt euch!
Toto! Toto, komm her! Toto!
Elli! Elli, wo willst du denn hin? Nicht in den Wagen, Elli! Komm zurück!
Aber es war zu spät. Kaum war Ellie, um ihren geliebten Toto zu retten, in den Wagen gesprungen, da schlug der Wind die Tür hinter ihr zu, eine mächtige Böe erfasste das ärmliche Gefährt und... Nein, sie warf es nicht um. Sie hob es vielmehr mit einem Ruck vom Boden, wirbelte es ein, zwei, dreimal um seine eigene Achse und trug es dann in rasender Geschwindigkeit davon. Weil Ellie nicht wusste, was sie tun sollte und es in ihrer Lage ja auch wirklich nichts zu tun gab, kroch sie mit Toto in ihr Bett und schlief ein.
Was war das? Wo bin ich?
Apropos Kinder. Fuselfieber von David Sedaris.
can climb. No more he shows his tail. Call no man happy till he dies. There's no milk at the bottom of the pail. God builds a church, the devil builds a chapel, like the thistles that are growing on the trunk of a tree. All the good in the world you can put inside a thimble and still have room for you and me. If there's one thing you can say about mankind, there's nothing kind about man. You can drive out nature with a pitchfork, but it always comes roaring back again.
David Sedaris, Buchautor und Verfasser von Kurzgeschichten im Studio B Leib und Seelen Magazin New Yorker, hat eine Lebensgeschichte wie gemacht für die Zielscheibe konservativer Talkshow-Hosts. Er ist schwul, lebt ein halbes Jahr in New York und das andere mit seinem Freund in Südfrankreich und ist der einzige Bruder von 5 Schwestern. Macht also alles Sinn. In seinem Erstlingswerk, dem Kurzgeschichtenband Barrel Fever, auf Deutsch Fuselfieber, berichtet er unter anderem von seiner Jugend und versucht dabei, nur wirklich wenige Klischees auszulassen. Wer das englische Original nicht lesen möchte, muss mit der bei Erstlingswerken leider üblichen leicht einfallslosen Übersetzung leben, wird aber mit Humor entschädigt, der oft ein bisschen in your face ist und den man mögen muss. Da es sich bei Fuselfieber aber um Kurzgeschichten handelt, sind sie prädestiniert für den Hörbuchgenuss zwischen Wohnungsputz und Mutti kommt schon wieder zu zeitig Panik.
God tempers all the winds for the new shorelands. The devil knows the Bible like the back of his hand. The good in the world you can put inside a thimble. Still have room for you and me. If there's one thing you can say about mankind, there's nothing.
Kurz nach dem Tode meiner Mutter, als meine Schwester und ich ein Schränkchen voller Papiere mit dem Vermerk Gift durchwühlten, geschah es, dass ich zwischen die Seiten eines zerlesenen Exemplars von Mein Kampf gesteckt ihre gesammelten Neujahrsvorsätze aus 15 Jahren fand. Sie hatte diese Übung im Winter nach dem Tod meines Vaters aufgenommen, im selben Jahr, in dem sie einen Job gefunden und sich ihre erste Flinte gekauft hatte. An jedem 26. Dezember nachmittags, nachdem sie den künstlichen Baum in seine Kiste zurückgestopft hatte, wurde sie nachdenklich. »Meint ihr, ich verwende das Wort Nigger zu oft?«, fragte sie dann. »War es falsch von mir, dieses Mädchen von den Zeugen Jehovas anzuspucken? Sagt mir mal die Wahrheit. Ich brauche eine abweichende Meinung.« Zu Silvester saß sie mit ihren Notizen und einer Kaffeetasse Sekt herum, sah auf ihre Uhr und klopfte mit einem Bleistift gegen die Beine ihres Stuhls. Sie schrieb etwas auf eine Karteikarte, schüttelte wenige Augenblicke später den Kopf und radierte es aus. Die Prozedur wurde so oft wiederholt, bis sie ein Loch in die Karte radiert hatte und mit einer neuen wieder von vorne anfangen musste. Am nächsten Morgen fragte ich, »Was war denn auf deiner Liste, Mom?« »Die hausbackenen Teenager, die sich meine Kinder nennen, erwürgen. Warum fragst du?« »Nur so.« Mir hat meine Mutter immer viel Spaß gemacht. Aber meine Schwestern haben irgendwie die Pointe nie verstanden. Jetzt sind sie groß und humorlos und klinisch sensibel. Die Art Menschen, die zu oft die Wörter Wut und Befugnis verwenden und ständig »Was meinst du wirklich?« damit fragen. Während ich unsere Mutter oft anrief und besuchte, blieben sie auf Distanz und beschränkten ihre postalischen und telefonischen Kontakte auf Weihnachten und so. »Habe ich dir gesagt, was deine Schwester Hope mir zum Geburtstag geschickt hat?«, fragte meine Mutter während eines unserer nächtlichen Telefonate. »Ein Poncho. Wer glaubt sie denn, wer ich bin, dass ich einen Poncho möchte?« In meinem Dankesbrief habe ich ihr geschrieben, dass er bestimmt sehr praktisch ist, wenn ich nächstes Mal meinen Burro besteige, um die dreitägige Reise über die Berge ins Nachbardorf anzutreten. Poncho, aber wirklich. Ich habe ihn zusammen mit der Pfeffermühle, die Joy mir geschickt hat, in die Garagen-Flohmarktkiste geworfen. Das Ding ist 66 Zentimeter lang, schwarz und glatt. Was soll ich mit so einem Ding anfangen? Da braucht man keinen Psychiater, um die Pfeffermühle als das zu erkennen, was sie wirklich ist. Ich wette, sie hat das wochenlang mit ihrem Therapeuten durchgehechelt. Ach ja, und dann kam das Geschenk auch noch in einer schicken Schachtel und in Seidenpapier eingewickelt. Daran hat sie sich bestimmt den Arsch abgezahlt. Aber so ist Joy. Glaubt, sie kann die Menschen mit dem Geld beeindrucken, das sie als Beraterin verdient. So nennt sie sich jetzt, Beraterin, als hätte das irgendeine Bedeutung. Jeder, der Fragen beantwortet, kann sich Berater nennen, habe ich recht? Das Fräulein von der Telefonauskunft ist Beraterin, eine Handleserin, sie sind allesamt Beraterin. Ich dachte, ich hätte alles gesehen, aber dann hat mir Faith ein Abonnement dieses Branchenblatts geschickt, für das sie arbeitet. Sie nennt es Magazin. Hast du es gesehen? Warum sollte wohl jemand ein Magazin abonnieren, das sich Lehmbauten widmet? Ist das der große Trend? Hab ich da was verpasst? Mein Haus ist aus Ziegeln, aber möchte man jeden Monat was darüber lesen? Lehmbauten? Sie hat einen Kringel um ihren Namen auf der ersten Seite gemalt, wo sie als Redakteurin für Sonderbeiträge aufgeführt ist. Wenn ich gefragt werde, was sie macht, sage ich immer, sie ist Sekretärin. Das hört sich besser an. Also, eine Woche nach meinem Geburtstag rief mich deine Schwester Charity an. Faith, Hope, Joy, Charity und ich. Adolf. Es war wohl doch stärker als sie.
Unser leuchtendes Vorbild. Stephen Colbert, I am America and so can you. Stephen Colbert, Talkshow-Host mit nicht unbeträchtlichem Einfluss auf die Kultur der Nation, zu der er gehört, nämlich der US-amerikanischen, formuliert in seinem Werk I am America and so can you nichts weniger als den Führungsanspruch an eben diese. Und weil er das so überzeugend macht, wird er wohl eines Tages sein Ziel erreichen, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Bis dahin müssen die Republikaner aber erstmal zu Kräften kommen. Politik ist Stephen Colbert nichts, traditionelle Werte alles. Und so hört er auf seinen Präsidenten Barack Obama, als dieser ihn aufforderte, sich den Kopf zu rasieren, um als echte GI die Truppen im Irak zu unterhalten und den Sieg zu verkünden. Dies alles und mehr findet sich auf colbertnation.com. Die Essenz seiner Ansichten nun im hier und heute vorgestellten Hörbuch, gelesen von ihm selbst. I am America and so can you.
Hi, I'm Stephen Colbert, and I am no fan of books. Chances are, if you're listening to this, you and I share a healthy skepticism about the printed word. Well, I want you to know this is the first book I've ever written, and I hope it's the first book you've ever read. Don't make a habit of it. Now, you might ask yourself, if by yourself you mean me, Stephen, if you don't like books, why'd you write one? Well, you just ask yourself a trick question. I didn't write it. I dictated it. I shouted it into a tape recorder over the Columbus Day weekend, then handed it to my agent and said, sell this. He's the one who turned it into a book. It's his funeral. But I get your drift. Why even dictate? Well, like a lot of other dictators, there's one man's opinion I value above all others. Mine. And folks, I have a lot of opinions. I'm like Lucy trying to keep up with the candy at the chocolate factory. I can barely put them in my mouth fast enough. In fact, I have so many opinions, I have overwhelmed my ability to document myself. I thought my nightly broadcast, The Colbert Report, check your local listings, would pick up some of the slack. But here's the dirty little secret. When the cameras go off, I'm still talking. And right now, all that opinion is going to waste, like seed on barren ground. Well, no more. It's time to impregnate this country with my mind.
Hachette Audio presents I Am America, and So Can You. Written by Stephen Colbert. Read by Stephen Colbert and a full cast.
At one time, America was pure. Men were men, women were women, and gays were confirmed bachelors. But somewhere around the late 60s, it became groovy to let it all hang out while you kept on truckin', stopping only to give a hoot. And today, Lady Liberty is under attack from the cable channels, the internet blogs, and the Hollywood celebritocracy out there spewing facts like so many locusts descending on America's crop of ripe, tender values. And as any farmer or biblical scholar will tell you, locusts are damn hard to get rid of. I said on the very first episode of the Colbert Report that together I was going to change the world. And I've kept up my end of the bargain. But it's not changing fast enough. Last time I checked, my supermarket still sold yogurt. From France. See a pattern? Turns out it takes more than 30 minutes a night to fix everything that's destroying America. And that's where this audiobook comes in. It's not just some collection of reasoned arguments supported by facts. No, that's the coward's way out. This audiobook is truth. My truth. I deliver my truth hot and hard, fast and furious. So either accept it without hesitation or get out of the way. Because somebody might get hurt and it's not going to be me. Think you can handle it? I'm scared of Koreans. Bam! That's me, off the cuff, blunt and in your face. No editing. I think it. I say it. You hear it. Sometimes I don't even think it. I just say it. Baby carrots are trying to turn me gay. See, I'm not pulling any punches. I'm telling it like it is. Get used to it or turn this audiobook off. Because this audiobook is for America's heroes. And who are the heroes? The people who bought this audiobook. That bears repeating. People who borrow this audiobook are not the heroes. They are no better than welfare queens mooching off the system like card-carrying library card carriers. For the record, we're not offering this audiobook to libraries. No free rides. Okay, now it's my turn to ask a question. What do I want from you? Good question. Just because I haven't put a lot of thought into this audiobook doesn't mean you shouldn't. I want you to listen to this audiobook carefully. Savor my ideas. Memorize pertinent passages. Eat with it. Sleep with it. Let nature take its course. Because what I have dictated here is nothing less than a constitution for the Colbert Nation. And like our founding fathers, I hold my truths to be self-evident, which is why I did absolutely no research. I didn't need to. The only research I needed was a long, hard look in the mirror. For this audiobook is my story. And as such, it is the American story. You know, I'm reminded of the words of Walt Whitman, the 19th century poet, naturalist, and all-around man's man, who through his epic lyricism defined the character of this new nation. He said, "I celebrate myself and sing myself, and what I assume, you shall assume." That I he was talking about? It's me. Bottom line, listen to this book. Be me. I am America. And so can you.
Apropos Amerika. Fear and Loathing in Las Vegas von Hunter S. Thompson in einer grandiosen Hörbuchversion.
Na, ist das ein trübes, doofes Wetter?
Ja!
An solchen Tagen, da verspürt man schon mal die Lust, einen kleinen Aufheller zu sich zu nehmen, nicht? Aber was soll man deshalb trotzdem auf keinen Fall nehmen?
Drogen!
Genau, Kinder.
Heroin, Kokain, LSD, Haschisch, Crack, Designer-Drogen.
Ja, richtig, Kinder. Das soll man alles nicht anrühren. Und was soll man lieber machen als Drogen nehmen?
Sport!
Genau, Kinder. Und was braucht man so alles zum Sport?
Krumbacher, Bitburger, Warsteiner, Hasseröder, Becks, Hellinger, Lindig, Köpig, Dortmunder, Leber, Löwenbräu, Diebels, Felgens.
Genau, Prost, Kinder.
Prost, Kasper.
Ich bin der König des Rauchs und ich brauch's jede Stunde, jede Sekunde, diesen Fash. Immer ordentlich Weed und Hash auf Hash gegen Cash krieg ich nämlich alles. Bei meinem Einzelhandelskauf, man wäscht ständig am Ball ist. An verschiedensten Orten, die allerlesensten Sorten zu horten. Im Wort Sport kenn ich niemand mit einer besseren Quelle. Ich würd von dort rennen, wende mal die grüne Welle. Veräppt, ich kann dir jeden Akkord nennen. Hab doch kein besseres Rezept als bieten, ich muss jetzt fortbinden. Ich hab mich nicht verspäten, ich begehe den Mord, wenn die Ladung Raritäten, die aus dem Vorderen Orient gerade eingetroffen ist, zu einer fremden Pfeife brennt. Troffen ist, dass sowas zurückhält, weil er auf dem König ein großes Stück hält. Viel Geld vor mir, wie bei ihm in Rauch auf, ist ja klar, dass man Gewürze nicht gebraucht. Auch ehe ich mich versehe, wird meine Asche zu Asche. Und ich hab weder Kohle noch Ganja auf Tasche.
Live on the top and sit the last drop.
Auf Smoking, OCB oder Rizla. Man nennt mich König des Rauchs, denn ihr wisst ja. Ich klebe die Bettchen und roll Zigarettchen. So duftig und würzig, man riecht's im ganzen Städtchen. Auf Smoking, OCB oder Rizla. Man nennt mich König des Rauchs, denn ihr wisst ja. Ich klebe die Bettchen und roll Zigarettchen. So duftig und würzig, man riecht's im ganzen Städtchen.
Hunter S. Thompson, erst in der letzten Sendung von meiner Kollegin Irmgard Lumpini mit seinem dem Gonzo-Journalismus begründenden Werk Hell's Angels kurz empfohlen, ist weltweit im Mainstream mit der Verfilmung seines wohl berühmtesten Werkes Fear and Loathing in Las Vegas angekommen. Das war 1998 und man sah, Johnny Depp sei Dank, dass der Film gut war. Im Jahr 2001 jedoch begab sich Erstaunliches. 3 Jahre nach dem Erscheinen des Kultfilmes wagte es der Verlag Kein und Aber, aus dem Buch ein Hörbuch zu machen, auf Deutsch und zudem mit solchen Larven wie Martin Semmelrogge und Smudo. Was für Drogen waren da wohl im Spiel, fragt man sich und sagt nach 15 Sekunden Hörens, nur die Besten. Aber Vorsicht, die Nachwirkungen des Hörgenusses sind leicht mitleidige Blicke Unwissender, wenn man bei der nächsten Party vehement solche Larven wie Semmelrogge und Smudo vor der allgemeinen Verachtung in Schutz nimmt. Ihr seid gewarnt.
Und rollt Zigarettchen, so duftig und würzig, man riecht im ganzen Städtchen. Ob Smoking, OCB oder Rizla, man nennt mich König des Rauchs, denn ihr wisst ja. Ich klebe und rollt Zigarettchen, so duftig und würzig, man riecht im ganzen Städtchen.
Wir waren irgendwo bei Barstow, am Rande der Wüste, als die Drogen zu wirken begannen. Ich weiß noch, dass ich sowas sagte wie: Mir erhebt sich die Schädeldecke, vielleicht solltest du fahren. Und plötzlich war ein schreckliches Getöse um uns rum. Und der Himmel war voller Viecher, die aussahen wie riesige Fledermäuse. Und sie alle stürzten auf uns herab, kreischend wie ein Kamikaze-Angriff auf den Wagen, der mit 100 Meilen Geschwindigkeit und heruntergelassenem Verdeck nach Las Vegas fuhr. Und eine Stimme schrie: Jesus, was sind das für gottverdammte Biester? Dann war es wieder still. Mein Anwalt hatte sich das Hemd ausgezogen und goss sich Bier auf die Brust, um den Bräunungsprozess zu fördern. »Weswegen schreist du so rum zum Teufel?« murrte er mit geschlossenen Augen in die Sonne starrend. Er trug eine von diesen spanischen Sonnenbrillen, die um die Schläfen reichen. »Schon gut«, sagte ich. »Du bist dran mit Fahren.« Ich stieg in die Bremsen und manövrierte den großen roten Hai an den Rand der Landstraße. Keinen Zweck, die Fledermäuse zu erwähnen, dachte ich. Das arme Schwein wird sie bald genug selbst sehen. Es war fast Mittag und über 100 Meilen lagen noch vor uns. Harte Meilen. Sehr bald würden wir beide völlig weggetreten sein. Aber es gab kein Zurück. Keine Zeit, sich auszuruhen. Wir mussten fahren bis zum Ende. Die Presseanmeldung für das sagenhafte Mint 400 war schon angelaufen und wir mussten vor 4 Uhr da sein, um in unsere schalldichte Suite einzuchecken. Ein schniekes Sportmagazin in New York hatte für uns reserviert und außerdem für dieses riesige rote Chevy Cabrio geblecht, das wir uns am Sunset Strip gemietet hatten. Und ich war schließlich Profi-Journalist. Also hatte ich die Verpflichtung, mit der Story rüberzukommen, was auch geschehen mochte. Die Redakteure von der Sportzeitschrift hatten mir außerdem $300 in bar gegeben. Und das meiste davon hatte ich schon für äußerst gefährliche Drogen ausgegeben. Der Kofferraum des Wagens sah aus wie ein mobiles Labor des Rauschgiftdezernats. Wir hatten 2 Beutel Gras, 75 Kügelchen Mescalin, 5 Löschblattbögen, extra starkes Acid, einen Salzstreuer halbvoll mit Kokain und ein ganzes Spektrum vielfarbiger Upper, Downer, Heuler, Lacher. Außerdem eine Flasche Tequila, eine Flasche Rum, einen Karton Budweiser, einen halben Liter unverdünnten Äther und 2 Dutzend Knick und Riech. Den ganzen Kram hatten wir in der Nacht zuvor zusammengerafft, auf einer wilden Höllenfahrt durch den gesamten Los Angeles-Bezirk. Nicht, dass wir das ganze Zeug für den Trip wirklich brauchten. Aber wenn man sich mal drauf einlässt, eine ernsthafte Drogensammlung anzulegen, neigt man eben dazu, extrem zu werden. Echte Sorge machte mir nur der Äther. Kein Wesen auf der Welt ist hilfloser und entarteter als ein Mensch in den Klauen eines Ätherrausches. Und ich wusste, dass wir sehr bald das verfluchte Zeug antesten würden. Wahrscheinlich schon an der nächsten Tankstelle. Fast alles andere hatten wir schon ausprobiert. Und jetzt? Ja, es war Zeit für eine ausgiebige Nase Äther. Und dann die nächsten 100 Meilen abreisen in schauderhaftem Stupor, sabbelnd wie Spastiker. Die einzige Möglichkeit, auf Äther noch einigermaßen durchzublicken, man muss eine Menge Knick und Riech weghauen. Nicht alle auf einmal, sondern regelmäßig. Gerade genug, um bei 90 Meilen durch Barstow noch klar zu sehen. »Mann, so reißt sich's richtig«, sagte mein Anwalt. Er lehnte sich vor, um das Radio voll aufzudrehen. Summte den Rhythmus mit und brummelte »One toke over the line, sweet Jesus, one toke over the line«. Ich hing ganz außen auf meinem Sitz und rackerte mich mit dem Kassettenrekorder ab, aus dem in voller Lautstärke »Sympathy for the devil, huhu« brüllte. Das war das einzige Band, das wir hatten, also spielten wir es ununterbrochen, immer wieder, um unseren Rhythmus auf der Straße beizubehalten. Eine gleichmäßige Fahrweise ist gut für den Benzinverbrauch. Auf einem Trip wie diesem muss man vorsichtig mit dem Benzinverbrauch sein. Jede plötzliche Beschleunigung vermeiden, die einem das Blut in den Hinterkopf staucht. Mein Anwalt sah den Tramper lange vor mir. »Komm, den Jungen nehmen wir ein Stück mit«, sagte er. Und bevor ich irgendein Gegenargument loslassen konnte, hatte er schon angehalten und dieser bedauernswerte Okie-Punk kam zum Wagen gerannt mit einem breiten Grinsen im Gesicht. »Shit, bin noch nie in einem Cabrio gefahren.« »Tatsächlich«, sagte ich, »na, dann wird's wohl Zeit, oder?« »Wir sind deine Freunde«, sagte mein Anwalt. »Wir sind nicht wie die anderen.« »Keine solchen Sprüche mehr«, sagte ich scharf, »sonst setze ich dir die Blutegel an.« Er grinste, schien zu verstehen. Glücklicherweise war der Lärm im Wagen so überwältigend, Fahrtwind, Radio und Kassettenrekorder zusammen, dass der Junge auf dem Rücksitz nicht ein Wort von dem verstehen konnte, was wir sagten. »Oder doch?« »Wie lange können wir durchhalten?«, fragte ich mich. »Wie lange, bis einer von uns zu fantasieren beginnt und den Jungen vollquasselt? Was wird er dann von uns denken? Dieselbe verlassene Wüste war die letzte bekannte Heimstatt der Manson-Family. Wird er diese grimmige Assoziation haben, wenn mein Anwalt anfängt herumzuschreien von Fledermäusen und riesigen Mantarochen, die sich auf den Wagen stürzen? Wenn ja, nun, dann müssen wir ihm eben den Kopf abhacken und ihn irgendwo begraben. Denn es ist wohl klar, dass wir ihn nicht laufen lassen dürfen. Er wird uns sofort bei irgendeiner hinterwäldlerischen Nazi-Gesetzeshütervertretung melden. Und die werden uns aufspüren wie die Bluthunde. Jesus, habe ich das gesagt oder nur gedacht? Habe ich gesprochen? Hörten Sie mich? Ich warf einen Blick auf meinen Anwalt. Aber er schien selbst vergessen, beobachtete die Straße, fuhr unseren großen roten Hai mit 110 oder so. Kein Ton ließ sich vom Rücksitz vernehmen. Vielleicht sollte ich mich mal mit dem Jungen unterhalten, dachte ich. Vielleicht bleibt er ruhig, wenn ich ihm die Sache erkläre. Klar, ich drehte mich auf dem Sitz rum und schenkte ihm ein Riesenlächeln. Überhaupt, sagte ich, gibt es da etwas, das du wissen solltest? Er starrte mich an, ohne mit den Wimpern zu zucken. Knirschte er mit den Zähnen? Can you hear me? Rief ich. Er nickte. Ich möchte, dass du etwas weißt. Wir sind auf dem Weg nach Las Vegas, um den amerikanischen Traum zu finden. Darum haben wir auch diesen Wagen gemietet. Anders geht es nämlich nicht. Kapierst du das? Er nickte, aber er war nervös. Ich möchte, dass du den gesamten Hintergrund erfährst, sagte ich. Denn es handelt sich um eine schicksalsschwere Aufgabe, die mit äußerster persönlicher Gefahr verbunden ist. Zum Teufel, ich habe ja ganz das Bier vergessen. Willst du eins? Er schüttelte mit dem Kopf. Wie wär's mit etwas Äther, fragte ich. Was? Schon gut, kommen wir mal direkt auf den Kern der Sache. Also hör zu, vor ungefähr 24 Stunden saßen wir in der Polo-Lounge des Beverly Hills Hotels. Im Innenhof selbstverständlich. Und wir saßen da unter einer Palme, als dieser uniformierte Zwerg mit einem rosa Telefon zu mir kam und sagte, »Dies muss der Anruf sein, auf den Sie schon die ganze Zeit gewartet haben, Sir.« Und du ahnst es nicht. Er hatte recht, ich hatte den Anruf erwartet, aber ich wusste nicht, von wem er kommen würde. Kannst du mir noch folgen? Der Junge erstarrte vor Furcht und Verwirrung. Ich möchte, dass du weißt, wer der Mann am Steuer ist. Mein Anwalt, nicht irgendein Penner, den ich am Strip aufgelesen habe. Scheiße, sieh ihn dir an. Er sieht nicht aus wie du oder ich, stimmt's? Ja, das kommt, weil er Ausländer ist. Meiner Meinung nach ist er wahrscheinlich Samoaner, aber das macht nichts, oder? Hast du etwa Vorurteile? Um Himmels Willen, nein. Habe ich auch nicht erwartet, sagte ich. Trotz seiner Rasse ist dieser Mann für mich äußerst wertvoll. Ich schielte zu meinem Anwalt, aber der war im Geist ganz woanders. Ich drosch mit der Faust auf den Fahrersitz. Das ist wichtig, Gottverdammt. Das ist eine wahre Geschichte. Der Wagen schlingerte bedenklich, fing sich jedoch wieder. »Nimm deine Hände von meinem verdammten Nacken«, schrie mein Anwalt. Der Junge hinten sah aus, als wolle er aus dem Wagen springen. Unsere Vibrations waren übel. Aber warum? Ich war verwirrt. Kam denn keine Kommunikation in diesem Wagen zustande? Waren wir degeneriert zu tummen Tieren? Schließlich war meine Geschichte wahr, daran zweifelte ich nicht. Und es war äußerst wichtig, meinte ich, dass die Bedeutung unserer Reise absolut klar war. Wir hatten tatsächlich da in der Polo-Lounge gesessen, stundenlang, und Singapur-Slings getrunken, mit Mezcal nebenbei und Bier zum Nachspülen. Als der Anruf kam, war ich bereit. Der Zwerg näherte sich nur vorsichtig unserem Tisch, und als er mir das rosa Telefon gab, sagte ich nichts, hörte nur zu. Dann legte ich auf und wandte mich meinem Anwalt zu. »Es war die Zentrale«, sagte ich. »Sie wollen, dass ich sofort nach Las Vegas fahre und Kontakt aufnehme mit einem portugiesischen Fotografen namens Lacerda. Er weiß die näheren Einzelheiten. Ich brauche nur meine Suite zu belegen und er wird mich aufsuchen.« Mein Anwalt sagte einen Augenblick gar nichts. Dann wurde er auf seinem Stuhl aktiv. »Good hell«, rief er aus. »Ich glaube, ich erkenne den Plan. Das Ding riecht nach Ärger.« Er stopfte sich sein Khaki-Unterhemd in den Bund seiner weißen Viskose-Jeans und orderte neue Drinks. »Du wirst eine ganze Menge Rechtsberatung brauchen, bevor diese Sache durchgestanden ist«, sagte er. »Und mein erster Rat ist, dass du einen sehr schnellen Wagen ohne Verdeck mietest und für mindestens 48 Stunden aus L.A. verschwindest.« »Warum nicht?«, sagte ich. »Wenn man sowas überhaupt macht, dann sollte man's richtig anpacken.« »Wir brauchen eine anständige Ausrüstung und obendrein eine Menge Kohle. Hauptsächlich für Drogen und einen supersensiblen Rekorder, denn schließlich müssen wir alles aufzeichnen.« »Um was für eine Geschichte geht's überhaupt?«, fragte er. Das Mint 400, sagte ich. Es ist das höchst dotierte Querfeldeinrennen für Motorräder und Dünenbuggys in der Geschichte des organisierten Sports. Ein fantastisches Spektakel zu Ehren eines Fettarsches namens Del Webb, dem das luxuriöse Mint Hotel im Herzen von Las Vegas gehört. So steht's jedenfalls in der Presseerklärung und mein Mann in New York hat's mir gerade vorgelesen. Gut, sagte er. Als dein Anwalt rate ich dir, ein Motorrad zu kaufen. Wie kannst du sonst über eine solche Sache guten Gewissens berichten? Absolut nicht, stimmte ich zu. Wie kommen wir an eine Vincent Black Shadow ran? Was denn das? Ein Wahnsinnsmotorrad, sagte ich. Das neue Modell hat wohl so ungefähr 2000 Kubik, entwickelt 200 PS bei 4000 Umdrehungen in der Minute auf einem Magnesiumrahmen mit zwei Schaumgummisitzen und einem Gesamtbordsteingewicht von exakt 200 Pfund. Klingt, als ob das genau das Richtige wäre, sagte er. Ist es auch, versicherte ich ihm. Das Scheißding hat keine gute Kurvenlage, aber ist die reine Hölle auf einer Geraden. Ist schneller als die F-111, bevor sie abhebt. Abhebt, sagte er. Können wir mit so viel Drehmoment fertig werden? Absolut, sagte ich. Ich werde in New York anrufen, wegen Bargeld.
Kinky Friedman, Greenwich Killing Time.
Well, a redneck nerd in a bowling shirt was a guzzling Lone Star beer. Talking religion and a politics for all the world to hear. They ought to send you back to Russia, boy, or New York City, one. You just want to doodle a Christian girl and you killed God's only son. I said, has it occurred to you, you nerd, that that's not very nice? We Jews believe it was Santa Claus that killed Jesus Christ. You know, you don't look Jewish, he said, near as I could figure. I had you lamp for a slightly anemic, well-dressed country nigger. Oh, they ain't making Jews like Jesus anymore. They don't turn the other cheek the way they've done before. He started in to shout and spitting on the floor. Lord, they ain't making Jews like Jesus anymore. He says, I ain't a racist, but Aristotle Onassis is one Greek we don't need. And them niggers, Jews, and Sigma News, all they ever do is breed. Wops and mix and slopes and spicks and spooks are on my list. And there's one that'll heave from the heart of Texas. Is there anyone I missed?
We yell Vitals!
For everything now, all right, thank you. Thank you. Well, I hit some with everything I had right square between the eyes. Says, I'm gonna get you, you son of a bitch, you spouting that pack of lies. If there's one thing I can't abide, it's an ethnocentric racist. Now you take back that thing you said about Aristotle Onassis. Oh, they ain't making Jews like Jesus anymore. We don't turn the other cheek the way we've done before. You could hear that honky holler as he hit that hardwood floor. Lord, they ain't making Jews like Jesus anymore. Wichita. Who know what nails are for. Well, the whole damn place was singing as I strolled right out the door. Lord.
Für alle Freundinnen und Freunde des klassischen Hardboiled-Kriminalromans mit allen seinen Elementen, also einem misanthropen, zu viel trinkenden und rauchenden Kinky als Detektiv in New York, Da zu viel zum harten Leben und die Liebe zu Katzen gibt es im Hörbuch des Erstlingswerkes vom schachspielenden, musizierenden, sich mit überraschendem Wahlprogramm profilierenden Kinky Friedman, Greenwich Killing Time, aus dem Jahre 1986.
Greenwich Killing Time von Kinky Friedman. 1. Ich hielt den Mezcal gegen das Licht und beobachtete, wie der Wurm langsam über den Boden der Flasche glitt. Das Geschenk eines Freundes, der gerade aus Mexiko zurück war. Der Wurm war dick und weiß und sah irgendwie gefährlich aus, und man schrieb ihm große halluzinogene Eigenschaften zu. Wenn man ihn schluckte, dann machte er einen angeblich so high, dass man eine Trittleiter brauchte, um sich am Hintern zu kratzen. Mal abwarten. Ich durchstöberte meinen Papierkorb, bis ich schließlich eine tote, recht wohlerhaltene, halbgerauchte Zigarre fand, und ich zündete sie mir an. Ich dachte an Winston Churchills berühmte Worte zum Thema »Beim Wiedererwecken sind sie würziger«. Winston hat sich nicht geirrt. Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück, paffte ein wenig und versuchte, die Welt einfach so in Schach zu halten, als die Telefone klingelten. Ich hatte die Angewohnheit, zwei rote Telefone am linken und rechten Rand meines Schreibtisches zu platzieren, die beide am selben Anschluss hingen. Das erhöhte irgendwie die Bedeutung meiner Telefonate, und wenn sie klingelten, dann durchbohrten sie einen wie glühende Pfeile. Es war McGovern von der Daily News. Man musste McGovern einfach gern haben. Er war ein sehr freundlicher, sehr großer Halbire und Halbindianer, der wie alle Journalisten, die ich kannte, gerne einen hob. Er hatte dennoch viele charmante und gewinnende Eigenschaften, von denen einige in der Architektur meiner Persönlichkeit ganz offensichtlich abwesend waren. Tatsächlich kam mir häufig der Gedanke, dass sich aus uns beiden ein relativ vollentwickeltes menschliches Wesen zusammenstellen ließe. »Komm sofort hier rüber, Mann! Ernsthaft! Hier liegt eine Leiche auf der anderen Seite des Flurs am Boden. Sieht aus, als wär's eine Sache für dich.« Er gab mir die Adresse in der Jane Street, nicht weit von hier im Village. Ich fragte ihn nicht, was für eine Sache es sei. Während ich im Taxi die Hudson rauffuhr, kombinierte ich, dass es sich weder um eine Sache handeln konnte, die man in kleinen Schlucken genießt, noch um eine solche, die man sich kürzlich bei einem verkorksten Verkehr zugezogen hatte. Ich gab dem Fahrer ein Trinkgeld und stieg Nummer 42 Jane Street aus, der einzigen Windmühle von New York City gegenüber, einem mitgenommenen, doch stolzen Zeugnis lang vergangener niederländischer Meister. Ich erklomm die Treppe und drückte den Summer von Apartment 2B, das McGovern bewohnte, seit Jesus die Prärien durchritt, oder zumindest seit ich ihn kannte. Als ich den zweiten Absatz erreichte, erblickte ich über mir McGoverns massige Gestalt, die einen Großteil des engen Ganges versperrte. »Hier drüben«, flüsterte er und führte mich zu dem Ende des Flurs, das seiner Wohnung gegenüber lag. »Hier drin«, murmelte er. Ich drückte die Tür zu Apartment 2E auf. Um einen Tisch mit einem grellrot und weiß karierten Tuch waren mehrere Stühle gruppiert. Auf dem Tisch stand ein Teller mit Bananenbrot und ein zweiter mit Brie. Daneben ein Krug mit Bloody Mary, in dem das Eis gerade zu schmelzen begann, sowie mehrere dekorative Kristallgläser. Eines der Gläser war deutlich mit einem hellrosa Lippenstift beschmiert, soweit so eine Schmiere deutlich sein kann. Sie passte zur Inneneinrichtung, denn der Mann hielt einen Strauß langstieliger rosa Rosen. Er lag auf dem Boden und hatte dort, wo man sein drittes Auge vermuten würde, ein niedliches kleines Loch. Die Blumen, die er hielt, waren sehr schmuck, doch das kümmerte ihn recht wenig. Auf dem Boden neben der Leiche lag eine kleine weiße Karte mit der getippten Nachricht: »Ich schick dir 11 Rosen, die 12. Rose bist du.« »Da hast du's«, meinte McGovern. 2. Die Bullen vom 6. Revier kamen und gingen wie eine Parade in Blau. Es gab auch ein paar in Zivil. McGovern war zu diesem Zeitpunkt auf der anderen Seite des Flurs an der Strippe zur Daily News. Die Bullen identifizierten mich gleichzeitig mit der Leiche. Keiner von uns beiden machte nachhaltigen Eindruck auf sie. Sie erinnerten sich an mich wegen meines ersten Falles vor 2 Jahren, den McGovern in der News breit ausgeschlachtet hatte. Die Geschichte trug die knallige Schlagzeile: »Country-Sänger entreißt Gangster sein Opfer.« Seit jener Zeit hatte ich mich beruflich vom Country-Sänger zum Broadway-Komponisten entwickelt, da sich die Arbeit an meiner ersten musikalischen Komödie für die Bühne der Vollendung näherte. Doch mit einigen zufälligen Ausflügen in die Verbrechensaufklärung im Village hatte ich mich in den Augen der Polizisten des 6. Reviers zu irgendetwas zwischen einer Schnake und einer mottenzerfressenen Schmeißfliege entwickelt. »Hey, hier bleiben«, sagte der Bulle, der den Fall offenbar unter sich hatte, Detective Sergeant Buddy Fox. Wir waren uns schon begegnet. Er war groß, schlank und fies, und er mochte keine Country-Musik. Er durchsuchte die Taschen des Dahingegangenen. Der stellvertretende Leichenbeschauer erschien. Der Polizeifotograf blitzte weiter und kiebitzte bei den Spurensicherern, die die Gegenstände auf dem Tisch bestäubten, und beim stellvertretenden Leichenbeschauer, der bisweilen kicherte, während er auf den milden Zügen des Antlitzes am Boden seine beiden Centstücke platzierte. »Was weißt du darüber?«, fragte Fox. »Sieht aus wie ein Warnschuss direkt zwischen die Augen«, meinte ich. »Hast du irgendwen gesehen?« Ich schüttelte den Kopf. »Den Schuss gehört?«, fragte er. Wieder schüttelte ich den Kopf. »Ich will verschweigen, was er darauf sagte. Eine nettere Fassung würde lauten, was machst du dann hier, Freundchen?« Da es so gut angekommen war, versuchte ich, meinen Kopf ein drittes Mal zu schütteln. Detective Sergeant Fox wurde leicht agitato, doch er nahm sich zusammen. Nur leicht zitternd vermittelte er mir die ernsten Konsequenzen, die das Zurückhalten von Beweisstücken in einem Mordfall nach sich zögen. Sein Partner, Detective Sergeant Maud Cooperman, war kleiner und beträchtlich stämmiger als Fox. Er atmete schwer. Ich fragte mich, ob er seinen Lieblingsbauch Gassi geführt hatte. Er nahm meine Adresse und Telefonnummer auf und ließ mich lauthals wissen, ich solle das Weite suchen. Das waren nicht seine präzisen Worte, doch seine Äußerung lief darauf hinaus. Ich ging kopfschüttelnd, hauptsächlich der Wirkung wegen. Ich nahm ein Taxi zurück zur Nummer 199B Van Damme, verfluchte die Abwesenheit des Lastenaufzugs und stiefelte die 4 Etagen zu meinem Loft hinauf, mit seinem Dschungel von Grünpflanzen und der sonnendurchtränkten Südlage, um die mich zahlreiche New Yorker auf Back-to-Nature-Trip beneideten. In Wirklichkeit waren die Pflanzen schon da, als ich die Räume mietete, doch vermittels intensiver Zigarrenberauchung und dem ständigen Knabbern meiner Katze war es gelungen, die eine oder andere Schneise in das Gestrüpp zu schlagen. So etwa alle 6 Monate goss ich sie, ob sie es brauchten oder nicht. Die exakte Zeit erfahre ich durch einen kleinen Digitalwecker, den ich gerne als Computer ansehe und der mich im technischen Zeitalter auf dem Laufenden hält. Ich registriere alle eingehenden Anrufe. Die Telefone klingelten um 20.23 Uhr. Es war McGovern. »Eine gute Nachricht und eine schlechte«, sagte er. Er hatte die Wohnung erst seit etwa 6 Monaten. Sein Name ist oder war Frank Worthington, er war Teilzeitschauspieler und Teilzeitbarmann und offensichtlich Teilzeitbisexueller. Oder sollte ich Vollzeitbisexueller sagen? »Klar«, meinte ich. »Die schlechte Nachricht ist, von wo ich anrufe. Ich rufe vom 6. Revier aus an. Sie haben in meinem Apartment die Pistole gefunden.«
Thomas Bernhard, Holzfälle. Der aufmerksame Studio B-Hörer wird soeben wild insistierend die Kommentarfunktion der Studio B-Website für Beschimpfungen tomoenoischen Couleurs benutzen, denn Thomas Bernhards Holzfällen haben wir vor Jahren schon einmal in Ausführlichkeit vorgestellt. Aber was sollen wir tun? Er trifft unser novembergraues Misanthropentum auf den Punkt, und wenn man gepolt ist wie der Rezensent, der das Grauen vor Augen haben muss, um sein Verfallen demselben zu erkennen, der muss dieses Meisterwerk des kompromisslosen Sprachrhythmus nicht lesen. Er muss es hören.
Während alle auf den Schauspieler warteten, der ihnen versprochen hatte, nach der Aufführung der Wildente gegen 23:30 zu ihrem Abendessen in die Gänsgasse zu kommen, beobachtete ich die Eheleute Auersperger genau von jenem Ohrensessel aus, in welchem ich in den frühen 50er Jahren beinahe täglich gesessen war, und dachte, dass es ein gravierender Fehler gewesen ist, die Einladung der Auersperger anzunehmen. 20 Jahre hatte ich die Auersperger nicht mehr gesehen, und ausgerechnet am Todestag unserer gemeinsamen Freundin Juana habe ich sie auf dem Graben getroffen, und ohne Umschweife habe ich ihre Einladung zu ihrem künstlerischen Abendessen, so die auersbergerischen Eheleute über ihr Nachtmahl, angenommen. 20 Jahre habe ich von den Eheleuten Auersberger nichts mehr wissen wollen, und 20 Jahre habe ich die Eheleute Auersberger nicht mehr gesehen. Und in diesen 20 Jahren hatten mir die Eheleute Auersberger allein bei Nennung ihres Namens durch Dritte Übelkeit verursacht, dachte ich auf dem Ohrensessel. 20 Jahre bin ich den Eheleuten Auersberger aus dem Weg gegangen. 20 Jahre habe ich sie nicht ein einziges Mal getroffen, und ausgerechnet jetzt habe ich ihnen auf dem Graben begegnen müssen, dachte ich. Dass es tatsächlich eine verheerende Dummheit gewesen ist, gerade an diesem Tag auf dem Graben zu gehen, und auch noch, wie es meine Gewohnheit geworden ist, allerdings seitdem ich aus London nach Wien zurückgekommen bin, auf dem Graben mehrere Male hin und her zu gehen, wo ich es mir hätte ausrechnen können, dass ich die Auersberger einmal treffen muss. Und nicht nur die Auersberger, sondern auch alle anderen von mir in den letzten Jahrzehnten gemiedenen Leute, mit welchem ich in den 50er Jahren einen intensiven, wie die Auersberger zu sagen pflegten, intensiven künstlerischen Verkehr gehabt habe, den ich aber schon vor einem Vierteljahrhundert aufgegeben habe, also genau zu dem Zeitpunkt, in welchem ich von den Auersberger weg nach London gegangen bin, weil ich mit allen diesen Wiener Leuten von damals gebrochen habe, wie gesagt wird, sie nicht mehr sehen und mit ihnen absolut nichts mehr zu tun haben wollte. Auf dem Graben gehen heißt ja nichts anderes, als direkt in die Wiener Gesellschaftshölle zu gehen und gerade jene Leute zu treffen, die ich nicht treffen will, deren Auftauchen mir auch heute noch alle möglichen Körper- und Geisteskrämpfe verursacht, dachte ich, auf dem Ohrensessel sitzend. Und ich hatte aus diesem Grunde schon in den letzten Jahren meiner Wien-Besuche von London aus den Graben gemieden und bin andere Wege gegangen, auch nicht auf den Kohlmarkt, selbstverständlich nicht auf die Kärntnerstraße. Die Spiegelgasse habe ich gemieden, genauso wie die Stallburggasse und die Dorotheagasse und ebenso die von mir immer gefürchtete Wollzeile und die Operngasse, auf welcher ich so oft in die Falle gerade jener Menschen gegangen bin, die ich immer am meisten gehasst habe. Aber in den letzten Wochen, dachte ich auf dem Ohrensessel, hatte ich auf einmal ein großes Bedürfnis gehabt, gerade auf den Graben und auf die Kärntnerstraße zu gehen, wegen der guten Luft und dem mir auf einmal angenehmen vormittägigen Menschenwirbel, gerade dort und gerade auch auf dem Graben und auf der Kärntnerstraße. Wahrscheinlich, weil ich endlich und entschieden dem monatelangen Alleinsein in meiner Währinger Wohnung, meiner mich ja schon stumpfsinnig machenden Isolation entgehen wollte.
Das war Studio B von und mit Irmgard Lumpini und Herrn Falschgold. Die nächste Sendung Studio B gibt es am Donnerstag, den 10. Dezember 2009 um 21.30 Uhr live auf Coloradio 98.4, 99.3 in Dresden und stream.coloradio.org und als Podcast auf studiob.falschgold.net. Informationen zur Sendung und allen vorgestellten Werken, Podcasts und ein vollständiges Sendungsarchiv findet sich im Internet auf studiob.falschgold.net.